ARD. Das ist Teil 2 unserer Doppelfolge zur organisierten Drogenkriminalität in Hamburg. Wir stellen euch heute den Mann vor, der hinter etlichen Auftragsmorden und Entführungen stecken soll. Wer sich's mit ihm verscherzt, der fürchtet um sein Leben. Und sein Name ist Mansur Ismail.
Wer ist dieser Mansur Ismail? Warum fürchten sich vor ihm sogar die ganz harten Jungs? Und müsste die Polizei die womöglich vor Mansurs Rache schützen? Antworten darauf, die bekommt ihr jetzt.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich erzähle euch in diesem Podcast von meinen spannendsten Fällen und, wie in dieser Folge, wer eigentlich hinter den Verbrechen steckt.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Rüther und auch ich bin Journalistin. Diesen Podcast, den hört ihr immer 2 Wochen früher in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr ihn am besten gleich abonnieren. Und ganz neu, uns gibt's jetzt nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Und zwar im Videopodcast. Den Link dazu, den findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Ich fasse noch mal kurz den ersten Teil dieser Doppelfolge zusammen, damit wir alle auf Stand sind. In einer Hamburger Shisha-Bar wird Terry erschossen. Schnell legt sich die Staatsanwaltschaft damals auf Okan als den Täter fest und prügelt den Prozess mit ihm quasi durch. Obwohl es schon früh Hinweise darauf gibt, dass es durchaus auch andere Täter gibt, die in Frage kommen. Okan wird also freigesprochen und jetzt endlich ermittelt die Polizei in Richtung des Hamburger Drogenpaten, also in Richtung Mansur Ismail.
Genau, denn mit ihm soll es sich der Tote ja verscherzt haben. Am 10. April 2024 veröffentlicht die Polizei deshalb einen Fahndungsaufruf nach ihm. Die Polizei zeigt darauf Fotos von Mansur Ismail und sie setzt 5.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zu ihm führen sollen. Aber wer ist dieser Mann? Mansur Ismail ist 29 Jahre alt, er ist Deutsch-Ägypter, aufgewachsen ist er aber in Hamburg und zwar in Hamburg-Altona. Zuletzt gemeldet war er in einem Hochhaus in der Straße Kronhorst. Das ist eine Hochhaussiedlung in Ostdorf und ich sag's jetzt mal vorsichtig, es ist nicht die allerbeste Adresse in Hamburg.
Ja, Ecke, ich finde, damit stapelst du fast noch ein bisschen tief, also Ostdorfer Born, das ist schon eine spezielle Ecke, liegt ganz im Westen der Stadt, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein, ist auch eine der ersten Hochhaussiedlungen, die in Hamburg gebaut wurden. In den 60ern war das und da leben so um die 10.000 Menschen, alle nicht besonders einkommensstark. Und ich finde, was man noch betonen kann, ist, dass das schickste Viertel der Stadt, also sowas wie Flottbeck und Nienstedten und so, das liegt wirklich nur eine Straßenecke weiter. Das ist ein Steinwurf von dort entfernt.
Mansur Ismail, der da gelebt haben soll in Hamburg-Ostdorf, der soll schon seit vielen Jahren sehr tief in der Hamburger Drogenkriminalität stecken. Er soll wohl in Hamburg auch dieses Drogentaxi-Modell aufgebaut und kontrolliert haben.
Darüber, Ecke, hatten wir tatsächlich ja auch mal in einer Folge gesprochen, über diese sogenannten Drogentaxen. Und ich fand es so beeindruckend, musste, glaube ich, sogar so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil es so sehr organisiert klang, wie so ein Pizzaservice. Kannst über einen Messenger Kontakt aufnehmen, bestellen, was du so brauchst und dann wird es dir geliefert. Also da hat der Mansur Ismail schon eine Marktlücke gefunden und sich damit irgendwie zum Drogenmogul aufgearbeitet.
Ja, seine Aktivitäten gehen aber wohl auch weit noch über diese Drogentaxibandenorganisation hinaus. Im Jahr 2020, da hat er sich aber ins Ausland abgesetzt. Sein genauer Aufenthaltsort, der ist unbekannt, vermutet wird er aber wohl irgendwo in Spanien. Damals, 2020, da war er nämlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er sollte für über 3 Jahre in den Knast, weil er 2018 auf der Reeperbahn in Hamburg, berühmte Straße, muss ich glaube ich nicht weiter viel zu sagen, da soll er 2 Männer fast zu Tode geprügelt haben. Statt seine Strafe anzutreten, ist er dann aber eben abgetaucht. Von Spanien aus oder wo auch immer er jetzt steckt, da soll er seine kriminellen Machenschaften weiter steuern. Und nach allem, was man über Mansur Ismail weiß, der scheint wirklich skrupellos zu sein. Der geht offenbar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.
Ich habe ihn auch mal gegoogelt und das ist tatsächlich nicht schön, was man da mit 2 Klicks über ihn findet. Also auf der Seite des Landeskriminalamtes, da bittet die Staatsanwaltschaft um Hilfe aus der Bevölkerung. Und da wird da mit einem Foto gesucht. Da siehst du so ein ganz junges Gesicht, dunkle, volle Haare, voller Bart. Besonders fröhlich guckt er nicht in die Kamera, aber auch nicht besonders kriminell, wobei ich mal sagen muss, weiß auch gar nicht, wie ein kriminelles Gesicht eigentlich aussieht. Also er hat jedenfalls so einen eher weichen Gesichtsausdruck, als wenn man ihm gerade eine Tafel Schokolade weggenommen hätte. Also wirklich, das war so mein erster Eindruck, als ich dieses Bild sah, aber das scheint zu trügen. Und dann steht da, dass er als Auftraggeber für versuchte und vollendete Auftragsmorde verantwortlich ist. Und es steht natürlich auf der langen Liste auch von Interpol, da wird er mit einer sogenannten Red Notice gesucht. Also wird wirklich von allen Interpol-Mitgliedstaaten weltweit gesucht, was ein deutliches Signal dafür ist, dass diese Person sehr gefährlich ist und auch für sehr schwere Straftaten verantwortlich gemacht wird. Und noch gesehen habe ich ihn übrigens auch bei Aktenzeichen XY am 17. April 2024. Also man kann sagen, der wird wirklich auf allen erdenklichen Kanälen gesucht. Du hast den ja mal vor Gericht tatsächlich erlebt. Wie ist der denn?
Ich habe ihn tatsächlich einmal erlebt und das war genau dieser Prozess wegen dieser Prügelei auf dem Kiez, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Damals, als dieser Prozess war, da wusste ich aber natürlich noch nicht, was für ein wahnsinnig dicker Fisch das ist. Deswegen habe ich mir leider sein Gesicht nicht so eingeprägt. Und leider habe ich es jetzt auch nicht so wirklich vor Augen. Was ich aber noch weiß, ist, dass man im Grunde schon an seiner Sprache und der Wortwahl ein bisschen erkennen konnte, wie er tickt. Also er sprach zum Beispiel immer von Mädchen, Bullen, Weiber. Das war so sein Wording. Und als dieser Streit auf der Reeperbahn damals losging, da soll es um zwei Frauen gegangen sein bei dem Streit. Und da hat er, so schildert er es auch selbst, wohl zu seinem Kontrahenten gesagt, wir klären das wie Männer. Also das endete für den anderen dann ja fast tödlich. Ismael trat ihm dann mehrfach sogar mit Wucht gegen den Kopf. Ja, man muss sagen, so einer ist er halt. Manso Ismael ist auf jeden Fall jemand, der wirklich ein ganz neues Level an Gewalt nach Hamburg gebracht hat. Also bei Auseinandersetzungen in der organisierten Drogenkriminalität. Es gab immer schon relativ viele Messerstechereien im Milieu. Aber seit ein paar Jahren, das ist, glaube ich, nicht nur meine Beobachtung, wird in Hamburg wirklich immer mehr auch scharf geschossen. Seit Mansur Ismail untergetaucht ist, habe alleine ich 3 Prozesse gehabt, bei denen er als der Drahtzieher vermutet wird. Und jedes Mal ging es um wirklich sehr kaltblütige Gewalt. Das eine ist der Mord an Terry in der Shisha-Bar. Darüber haben wir ja in der letzten Folge sehr ausführlich gesprochen. Einmal war es dann so, dass ein Mann entführt werden sollte. Ismail hatte offenbar extra Männer, also ein ganzes Kommando von den Bahamas angeheuert und nach Hamburg geholt, die hier für ihn im großen Stil Drogen verkaufen sollten. Und 2 dieser Männer, die sollten dann für ihn einen Mann entführen und einschüchtern. Das haben die dann auch versucht. Das Ganze hat in so einer Sportsbar in Eidelstedt gespielt. Und die hatten da sogar ein Maschinengewehr dabei. Die Aktion selber ist dann allerdings gescheitert. Bei einem dieser Täter, das aber noch kurz am Rande, hat man dann später in der Wohnung übrigens 10 Maschinenpistolen und 760 Schuss Munition gefunden. Also da geht es wirklich um viele und schwere Waffen. Und in einem weiteren Fall ging es wieder um einen Mord, beziehungsweise diesmal einen Mordversuch. Und das ist der Fall, über den wir jetzt hier in dieser Folge ausführlich sprechen wollen. Dieser Fall, der spielte in Hamburg-Tonndorf am 10. Januar 2023.
Tonndorf, okay, das ist ja jetzt genau am anderen Ende der Stadt, also eher im Osten Hamburgs. Keine Hochhaussiedlung, ganz normale Einfamilienhausgegend, würde ich sagen. Bisschen durchschnittlich so, also auch nicht der Krimi-Hotspot, würde ich mal sagen.
Ja, aber der Ort spielt in diesem Fall tatsächlich jetzt gar nicht so eine große Rolle. Es ist nämlich so, dass die Täter schon lange ein Auto verfolgt hatten, das vorher in der ganzen Stadt unterwegs war. Und die Gelegenheit zum Schießen, die ergab sich dann wohl mehr oder weniger zufällig gerade in Tonndorf. Aber von vorne. Der Fall spielt, ich habe es gesagt, am 10. Januar 23 und zwar mitten in der Nacht. Da ist es so, dass 2 Männer in einem Audi unterwegs sind. Am Steuer sitzt Kaiser, er ist 26 Jahre alt und auf dem Beifahrersitz, da sitzt Thailan, er ist 30 Jahre alt. Sie fahren einen Audi Q8 und ich bin jetzt da echt nicht die Expertin, aber selbst ich weiß, das ist ein wirklich sehr großer, sehr dicker Wagen. Die beiden kommen aus der Innenstadt und sind auch schon länger unterwegs, ein paar Stunden. Sie haben auf der Strecke mehrere Adressen angefahren. Was sie da so genau gemacht haben, ist unbekannt. Man weiß allerdings, dass beide schon mal mit Drogengeschäften aufgefallen sind. Sowas könnte ja vielleicht auch ein Anlass für so eine nächtliche Tour durch die Stadt sein. Jetzt sind sie jedenfalls in Tonndorf. Es ist gegen 1 Uhr. Da müssen sie an einer Ampel halten, an einer Kreuzung in der Steinhardenbergstraße. Und sie, ja, kommen da dann auch zum Stand. Und plötzlich taucht neben ihnen, neben ihrem Audi, ein anderes Auto auf. Und ehe die beiden dieses andere Auto auch nur wahrnehmen, da passiert es. Es fallen Schüsse 22 Mal ohne eine Sekunde Pause aus einer Maschinenpistole. Der Audi Q8, der wird innerhalb weniger Sekunden komplett durchsiebt. Fenster und Türen auf der Fahrerseite werden rund 20 Mal getroffen. Und auch auf der Beifahrerseite gibt es mehrere Einschüsse.
Das Bild habe ich tatsächlich noch voll vor Augen, weil ich nämlich an dem Morgen Frühdienst hatte. Das heißt, ich habe das Bildmaterial, was Agenturkameraleute geschickt haben, das habe ich geschnitten. Und das beeindruckt mich quasi bis heute. Also die Seite des Autos, du hast durchsiebt gesagt und genauso muss man es beschreiben, da war wirklich Loch an Loch im Blech und in den Scheiben natürlich auch. Dadurch überall Glassplitter, dann weiß ich noch, dass Patronenhülsen auf der Straße lagen und dass der Wagen irgendwie von der Ampel nochmal losgefahren sein muss, weil zum Stehen gekommen ist er, so sah man es auf dem Bild jedenfalls, irgendwo in den Rabatten. Das war wirklich ein krasses Bild, so wie man es eigentlich aus dem Film aus Chicago oder so kennt, aber bitte nicht aus unserem Tonnendorf.
Ja, es ist aber so, dass tatsächlich beide Insassen, also Kaiser und Thailand, das Ganze überleben. Sie werden zwar beide getroffen und verletzt, aber Thailand, der Beifahrer, der schafft es trotzdem sogar noch, aus dem Wagen rauszuspringen. Und stell dir vor, Anna, er hat plötzlich auch eine Pistole in der Hand. Und zwar eine Smith Wesson Modell 59, geladen mit 15 scharfen Patronen. Also das ist jetzt keine riesige Maschinenpistole, eher so eine kleine schwarze Handfeuerwaffe. Aber töten kannst du damit natürlich auch und mit der ballert Tyler zurück.
Ich sag ja Chicago oder von mir aus Caracas, aber nicht Tonnendorf. Es klingt so nach so einem Drive-by-Shooting. Aber jetzt, wenn du sagst, dass die auch zurückgeschossen haben, also dass die auch bewaffnet waren, dann würde man ja mal vermuten, dass es da auch irgendeinen Hintergrund gibt und dass es nicht eine zufällige Begegnung war.
Tyler feuert jedenfalls auf das andere Auto 15 Mal. Der Wagen, der ist aber schon wieder weg. Er macht so eine Wendung und kommt nochmal dran vorbei. Man weiß deswegen nicht genau, ob Tyler da überhaupt noch jemanden oder das Auto getroffen hat oder nicht. Kaiser am Steuer des Audi Q8, der fährt mit seinem Wagen erst noch ein paar Meter weiter in die Straße Pulverhof rein. Da landet er dann in einer Böschung vor einem Bahnübergang, Endstation.
Mit einem schwer verletzten Fahrer.
Ja, er ist sogar lebensgefährlich verletzt. Er wird dann später noch notoperiert. Er, also Kaiser, ist von 10 Kugeln getroffen worden. Von daher ist es schon wirklich erstaunlich, dass er überhaupt noch aufs Gas drücken und weiterfahren konnte. Aber Thailand, der Beifahrer, der war ja sogar noch in der Lage, rauszuspringen und zurückzuschießen. Und jetzt macht er noch was. Er schnappt sich zwei Sporttaschen, die bei dem Audi auf der hinteren Bank gelegen haben, läuft damit los und versucht, ein Taxi anzuhalten und die Tasche dem Taxifahrer mitzugeben.
Und eins ist mal klar, verschwitzte Sportklamotten werden in der Tasche nicht gewesen sein.
Nee, es heißt später, dass da wohl noch mehr Waffen drin gewesen sind. Die wollte er da offenbar verschwinden lassen, das hat aber nicht geklappt. Anwohner da in Tonnendorf, die alarmieren die Polizei und Rettungskräfte und Notfallsanitäter bringen dann Thailand und Kaiser ins Krankenhaus. Während Kaiser, der Fahrer des Audi 8, notoperiert werden muss, wurde Thailand nur leicht verletzt und er wird dann am nächsten Morgen auch schon wieder entlassen. Die Polizei ermittelt natürlich sehr intensiv nach dieser Tat. Sie hat aber überhaupt keine Spur zu den Schützen. Was sie aber hat, das sind natürlich die Personalien von Thailand. Der war zwar zunächst das Opfer, weil er auf den Wagen geballert wurde, in dem er da saß, aber er hatte ja selbst auch Waffen dabei und hat selber ja nun auch zurückgefeuert. Und deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Er wird dann anschließend sogar noch zweimal mit einer Pistole erwischt und damit ist dann irgendwann Schluss. Er wird verhaftet und er kommt ins Untersuchungsgefängnis. Am 17. September 2024 beginnt dann gegen Thailand der Prozess und zwar vor der Großen Strafkammer 12 im Hamburger Landgericht. Als der Prozess beginnt, ist Thailand 32 Jahre alt. Der Staatsanwalt verliest wie immer am Prozessbeginn die Anklage und wirft Thailand Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Die Waffenbehörde, die hatte Thailand übrigens schon Jahre vorher, nämlich im November 2018, ausdrücklich den Besitz von Waffen verboten. Trotzdem hatte er sich ja nun vor diesem Januar 23, als die Schießerei in Tonnendorf war, eine Waffe besorgt, nämlich diese Smith Wesson mit diesen 15 Patronen. Es gab dann ja diese Schießerei in Tonnendorf und ihm wird vorgehalten, dass er da eben selbst auch diese 15 Schuss abgefeuert hat.
Also Elke, ich verstehe schon, dass Thailand vor Gericht steht wegen der vielen Waffen. Das finde ich selbstverständlich auch unfraglich richtig. Aber was ich mich schon ein bisschen frage, ist, er ist ja hier mal angeschossen worden. Also erst sind ja die Schüsse auf ihn und den Audi gefallen, die unsäglich vielen, die das Fahrzeug durchsiebt haben. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt vor Gericht steht?
Naja, die anderen Schützen, die hat man einfach nicht. Ne? Die Polizei weiß nicht, wer das war, der damals da in Tonndorf, du hast gesagt, angefangen hat mit der Ballerei. Und die einzigen, die sie damals gekriegt haben, das waren nun mal Thailand und der Fahrer des Audi, der Kaiser, weil der eben auch ja schwer verletzt wurde. Und da über das Krankenhaus hatte man natürlich deren Personalien. Und gegen diesen Kaiser laufen übrigens parallel auch noch Ermittlungen. Und deswegen konnte man eben nur diese beiden vor Gericht bringen. Und das ist jetzt in diesem ersten Prozess passiert. Man hofft natürlich darauf, dass die anderen Schützen auch noch gefasst werden und dass es da noch weitere Prozesse geben wird. Hier ist es jetzt jedenfalls so, dass der Staatsanwalt Thailandern vorwirft, dass er auch danach, nach dieser Schießerei in Tonndorf, noch weiterhin mit scharfen Pistolen durch die Gegend gelaufen ist. Am 31. Januar 2024, also ein Jahr später, nach der Schießerei in Tonndorf, da hatte er in der alten Holzenstraße in Bergedorf, das ist im Süden von Hamburg, eine durchgeladene Pistole bei sich. Dieses Mal war es eine Astra Modell A70 und dieses Mal mit 9 Patronen. Und am 27. März 2024, da soll er in einem Einkaufszentrum auf St. Pauli in einer Herrenhandtasche, wie es heißt, also wohl so eine Art Bauchtasche, eine scharfe Pistole dabei gehabt haben, auch die natürlich mit Patronen geladen.
Ziemlich umtriebig in Hamburg unterwegs, unser Thailand. Von Tonndorf bis Bergedorf in die ganz andere Ecke der Stadt. Über St. Pauli, was mitten in der Stadt ist, und überall so ein bisschen Waffengewedel.
Nach dieser Anklageverlesung regt die Verteidigung dann zunächst mal ein sogenanntes Rechtsgespräch an. Bei so einem Rechtsgespräch, da sprechen die Beteiligten darüber, was bei einem Prozess denn so rauskommen könnte, also was sich alle da so vorstellen unter verschiedenen Bedingungen. Oft wird dann sowas angedeutet wie bei einem vollumfassenden Geständnis. Da gibt's dann zum Beispiel eine Gefängnisstrafe von maximal der und der Dauer. Hier steht Folgendes im Raum. Die Staatsanwaltschaft sagt, bei einem Geständnis habe Thailand aus ihrer Sicht mit 3 bis 3,5 Jahren Gefängnis zu rechnen. Der Anwalt hält diese Strafe, die der Staatsanwalt in den Raum geworfen hat, natürlich für viel zu hoch. Er sagt, er fände bei einem Geständnis eine Gefängnisstrafe zwischen 1 Jahr und 8 Monaten und 2 Jahren und 8 Monaten angemessen. Und die Vorsitzende Richterin, die sagt dann noch, dass die Kammer bei einem Geständnis auch so eine Haftstrafe von ungefähr um die 3 Jahre sieht. Das liegt aber alles viel zu weit auseinander und es kommt hier einfach zu keiner Verständigung.
Aber heißt das denn, theoretisch hätte man sich dort geeinigt, dann wäre es gar nicht erst zum Prozess gekommen?
Doch, es wäre zum Prozess gekommen, aber es wäre echt ein kurzer Prozess geworden. Die Bedingung ist ja immer, dass dieses Geständnis dann wirklich vollumfassend sein muss. Ne? Also das Gericht muss den Eindruck haben, dass da wirklich alles gesagt wird, dass der Täter oder der Angeklagte dann nicht irgendwie komisch rumeiert und dann anfängt, auf einmal doch wieder alles zu relativieren und die eigene Schuld so ein bisschen runterzuspielen. Und das Gericht muss dann auch zumindest im Ansatz prüfen, ob dieses Geständnis glaubwürdig ist. Und es muss dann nicht mehr das ganz, ganz große Fass aufmachen und alle möglichen Zeuginnen und Zeugen hören, aber es muss schon abklopfen, ob es so, wie der Angeklagte das dann gesagt hat, auch wirklich stimmen kann. Also es gibt einen Prozess, aber in der Regel sehr viel kürzer, als es sonst sein würde. Hier gibt es aber halt keine Verständigung und deswegen geht es jetzt hier halt so richtig los mit dem Prozess. Jetzt spricht erstmal der Anwalt von Thailand und jetzt, Anna, kommen wir zu Mansur Ismail. Der Anwalt sagt nämlich, für Thailand habe schon länger Lebensgefahr bestanden und das habe er auch gewusst. Der habe in Todesangst gelebt. Thailand soll nämlich auf der Todesliste von Mansur Ismail gestanden haben. Es war wohl so, dass er, also Thailand, dem Mansur Ismail Drogen gestohlen hat. Also das sagt der Anwalt jetzt hier nicht ausdrücklich so, ne, mein Mandant hat Drogen geklaut, sondern das schwingt im Hintergrund mit, aber alle wissen, wovon er da spricht. Und Mansur Ismail, der ist zumindest inzwischen ja wirklich bekannt dafür, dass er sich sowas einfach echt nicht gefallen lässt. Er soll tatsächlich gezielt Killerkommandos losschicken, um die abtrünnigen Geschäftspartner erschießen zu lassen. Das sollen dann gezielte Abstrafungsaktionen sein, durch die auch alle abgeschreckt werden sollen, die vielleicht noch überlegen, sich mit Mansur Ismail anzulegen.
So heißt es das ja auch bei Terry aus unserer ersten Folge, dass da überall Mansur Ismail dahinter gesteckt haben soll. So nach dem Motto, wer sich's mit mir verscherzt, der zahlt mit seinem Leben und das beweise ich auch.
Ja, und dass Thailand dadurch in Gefahr war, sagt der Anwalt, das habe auch die Polizei die ganze Zeit gewusst. Es sei schon lange bekannt gewesen. Die Polizei, sagt der Anwalt, die habe Thailand aber nicht geschützt. Das Landeskriminalamt, das habe gewusst, wo es Thailand erreichen kann. Man habe aber nicht mal mehr den Versuch unternommen, mal mit ihm in Kontakt zu kommen und über einen möglichen Schutz zu sprechen.
Wie, und jetzt soll die Polizei daran schuld sein?
Also in diese Richtung geht das, was der Anwalt da sagt, ja. Er sagt sinngemäß, Thailand sei ja gar nichts anderes übrig geblieben, als sie zu bewaffnen, weil die Polizei nicht auf ihn aufgepasst hat. Also ich muss sagen, dass ich an dieser Stelle im Prozess auch erstmal echt so ein bisschen baff war. Ne? Ich habe sowas auch noch nie gehört, aber der Anwalt, der hat das wirklich in forschem, wirklich forderndem Ton gesagt. Und seine Stimme, die war wirklich voller Vorwurf in Richtung der Polizei. Der Staatsanwalt, der sagt dann sogar, dass er diese Bedrohungslage für Thailand schon auch sieht. Er geht aber bei diesen massiven Vorwürfen gegen die Polizei natürlich nicht mit. Denn auch wenn Thailand sich bedroht gefühlt hat und wohl auch bedroht worden war, dann darf er sich natürlich trotzdem nicht einfach bewaffnen und wie er will in der Gegend rumballern.
Ja, nee, das wäre jetzt auch wirklich eine fatale Logik. Wenn Thailand Drogen klaut, dann sehe ich jedenfalls noch nicht die Polizei in der Rolle derer, die ihn jetzt beschützen muss.
Das klingt auf jeden Fall erstmal super schräg, ja. Also er legt sich mit einem der berüchtigsten Drogenbosse an und erwartet dann vor der Polizei, dass sie ihn nun vor dessen Rache schützt. Es ist aber trotzdem so, dass du auch als Verbrecher deine Staatsbürgerrechte natürlich erstmal nicht verlierst. Ne? Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Polizei, dich vor Gefahren zu beschützen, wenn sie von diesen Gefahren weiß. Und ein Recht darauf, auf diesen Schutz, haben auch nicht nur Leute mit einem ganz reinen Führungszeugnis. Hier wird es natürlich deswegen besonders schräg, weil Thailand diese Gefahr, in der er war, ja nun selbst verursacht hat. Also er hat Mansoor Ismail ja herausgefordert. Und anstatt jetzt seine eigene Verantwortung anzuerkennen, erhebt er sehr schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Und vor allem, Thailand, der hatte sich selber nie an die Polizei gewandt und selber mal um Schutz gebeten. Also wenn er wirklich Angst um sein Leben hatte, wäre es ja wohl total naheliegend gewesen, mal zur Polizei zu gehen und zu sagen, hallo Leute, ich habe Angst, helft mir.
Ja, wobei, wie hätte das Gespräch aussehen sollen? Hätte er hingehen müssen und sagen müssen, ich habe Mansoor Ismail getroffen und ja, erst haben wir Panini-Bilder ausgetauscht und dann, also er hätte ja schon Sachen von sich offenbaren müssen, die er der Polizei wahrscheinlich nicht stecken möchte.
Eben. Im Prozess kommt es dann zu dieser Nacht mit der Schießerei in Tondorf. Dazu verließ der Anwalt eine Erklärung von Thailand. Darin sagt er, dass es seit Anfang 2022 immer wieder Vorfälle gegeben habe, die ihn in Angst und Schrecken versetzt hätten. Thailand sagt in dieser Erklärung wörtlich, ich musste davon ausgehen, dass man versuchen würde, mich zu töten. Er hätte wohl Hinweise bekommen, dass man ihn erschießen würde. Die Waffen, die er dann immer bei sich hatte, habe er nur deswegen gehabt, weil er sich und seine Familie beschützen wollte.
Sehr spannend. Von wem kommen denn die Hinweise?
Na, das sagt er natürlich nicht. Diese Drohungen, die hätten jedenfalls zugenommen. Und dann gab es einen Vorfall im April 2022, den er wohl als ganz akute Warnung an sich selbst empfunden hat. Da wurde in Hamburg aller Mühe vor einem Haus geschossen, in dem die Eltern eines Freundes von Thailand wohnen. Und zwar von diesem Kaiser, mit dem er damals in Tondorf unterwegs war. Und dieser Vorfall, der habe ihm gezeigt, dass die Sache echt richtig ernst sei. Diese Schützen da in aller Mühe, die wurden übrigens auch nie gefasst. Dann kommt der Anwalt in der Erklärung auf den Mord an Terry in der Shisha-Bar zu sprechen. Es geht dann an dieser Stelle nochmal darum, dass das LKA von den Bedrohungen gewusst habe, auch von den Drohungen gegen Thailand, also seine Mandanten, Mandanten des Anwaltes. Und er sagt, nach dem Mord an Terry habe es natürlich intensive Ermittlungen gegeben in alle Richtungen. Und die Polizei habe spätestens seitdem gewusst, dass es in einschlägigen Kreisen Gerüchte über weitere solche Abstrafungsaktionen gegeben habe und dass auch er, Thailand, sein Mandant, bedroht gewesen sei. Thailand sagt, also in dieser Erklärung, Ende 2022 sei er deshalb richtiggehend verzweifelt gewesen vor lauter Todesangst und deswegen habe er sich dann eben eine Waffe besorgt. Zu der Nacht in Tondorf sagt er dann, er habe da überhaupt nur wie durch ein Wunder überlebt. Es war wohl so, dass das LKA ihn dann nach diesem Vorfall natürlich dazu vernehmen wollte, zu dem, was da passiert war. Aber er, Thailand, habe sich nicht getraut auszusagen und er gehe davon aus, dass er sogar noch jetzt mehr denn je in Gefahr sei. Er hätte, zumindest vor seiner Inhaftierung, weiter Drohungen bekommen. Und nur wenige Tage nach dem Mordversuch in Tondorf zum Beispiel sei die Nachricht gekommen, ich habe nur Glück gehabt, man werde die Sache zu Ende bringen.
Aber sag mal, Elke, geht das so einfach, dass man gegenüber dem LKA nichts sagt? Du hast ja mal erklärt, dass man vor Gericht als Angeklagter oder Angeklagte nichts sagen muss. Aber beim LKA würde man doch jetzt schon denken, du bist hier zur Vernehmung, also äußere dich bitte.
Naja, aber zum Reden zwingen kann man ihn halt auch nicht, ne? Und Taylan hat sich offenbar komplett allen Vernehmungen da entzogen. Er hat am Morgen nach den Schüssen das Krankenhaus ja schon wieder verlassen, auf eigenen Wunsch. Also er hat sich da selber entlassen, hat gesagt, ich brauche keine Unterstützung mehr. Und dann ist er auch erstmal abgetaucht und hat sich ins Ausland abgesetzt. Es war wohl so, dass er erst nach 3 Monaten überhaupt nach Hamburg zurückgekommen ist. Und da habe er sich dann, sagt er, eben zum Eigenschutz bewaffnet. Zitat: Ich hielt mich verborgen, um keine Zielscheibe zu sein, und ich habe verzweifelt versucht zu überleben. Also man kann sagen, nur reine Opferhaltung, Taylan der Gejagte.
Und irgendwie aber auch Taylan der Verdächtige.
Am ersten Prozesstag gegen ihn, da sagt dann noch ein Kriminalbeamter aus, der ist beim LKA im Fachgebiet organisierte Kriminalität. Der ist zuständig, weil die Polizei auch davon ausgeht, dass es bei der Schießerei in Tondorf um Streitigkeiten in der organisierten Drogenkriminalität ging. Und dieser Polizist stellt auch noch mal einen Zusammenhang zum Fall Terry her, also zur Hinrichtung in der Shisha-Bar. Er sagt ausdrücklich: Die Polizei geht davon aus, dass es um einen Drogendiebstahl geht. Der Auftraggeber der Mordversuche sei wohl Mansur Ismail. Zitat dieses Polizisten: Der Mansur Ismail könnte diese Abstrafungsaktion in Auftrag gegeben haben. Das passt zu der Tat. Der Polizist erwähnt dann auch noch einen weiteren Vorfall in Hamburg, noch einen versuchten Mord. Das war im September 2022 auf der Veddel. Da wurde einem 37-jährigen Mann auch gezielt in den Kopf geschossen. Der hat nur überlebt, weil er ziemlich schnell von Passanten gefunden wurde und dann eben auch sehr schnell notoperiert werden konnte. Das war gerade eben noch rechtzeitig. Und auch da, bei dieser Geschichte, hat man bis heute keinen Täter, trotz auch einer Öffentlichkeitsfahndung und Fahndung bei Aktenzeichen XY und überall. Und dieser LKA-Experte sagt: Auch das könnte eine Abstrafungsaktion von Mansur Ismail gewesen sein.
Summiert sich ganz schön die Anschläge, die auf das Konto von Mansur Ismail gehen sollen. Also vielleicht komme ich auf eine Handvoll. Da waren die Kopfschüsse auf der Veddel, da waren die tödlichen Schüsse in der Shisha-Bar in der Lübecker Straße in Hohenfelde. Dann hast du erzählt von der versuchten Entführung in Eidelstedt, der durchsiebte Audi und die Schießerei in Tondorf. Also das ist bald eine Handvoll. Und wieso weiß man jetzt, dass das alles aufs Konto von Mansur Ismail geht? Also kannten sich die Opfer untereinander oder gab es sonst wie Hinweise, dass der Drahtzieher ist?
Na, es liegt wohl daran, dass die Polizei wohl in allen Fällen Anhaltspunkte hat, dass es immer um Streits in der Drogenkriminalität gegangen sein soll. Und alle Hinweise, die da immer eingehen, führen wohl alle schnurstracks zu Mansur Ismail. Dieser Polizist da im Prozess gegen Taylan, der sagt auch übrigens noch mal was zu der Waffe, die man bei Taylan dann als letztes gefunden hat. Er war ja 3-mal erwischt worden und das letzte Mal war es dann, sagt der Polizist, eine türkische Schreckschusspistole, die jemand zu einer scharfen automatischen Pistole umgebaut hatte. Und der Schalter dieser umgebauten Pistole, der war wohl, als sie aufgefunden wurde, bei Taylan auf F gestellt. Und F bedeutet Dauerfeuer.
Oh mein Gott, das geht?
Also technisch bin ich jetzt überfragt, aber ja, Taylan, der hatte so ein selbstgebasteltes Ding dabei.
Und sag mal, Elke, nimm uns doch einmal mit ins Gericht. Also wenn da jetzt gegen Taylan verhandelt wird, dann wird ja der Mansur Ismail, wenn er so vernetzt, als der Drogenpate in Hamburg ist, wenn er so vernetzt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass im Publikum ja auch wahnsinnig viele von seinen Mittelsmännern sitzen, weil der will ja wissen, packt Taylan aus, ja oder nein?
Also wer die Zuschauenden sind, das weiß ich natürlich nicht. Die stellen sich mir nicht vor und ja, ich mich ihnen übrigens auch nicht. Aber da sitzen schon immer ungefähr so 15 Männer hinten. Alle, ja, ich würde mal schätzen, so Mitte 20 bis Mitte 30, alle so ein recht ähnlicher Style. Also man könnte schon denken, dass sie sich kennen. Und es gibt sogar auch eine Stelle im Prozess, ich weiß nicht mehr genau, wann es ist, da sind alle offenbar empört über etwas, was die Richterin sagt, und verlassen geschlossen den Saal. Also man merkt schon, die kennen sich, die sind geschlossen als Bekannte oder vielleicht auch Kontrahenten, man weiß es nicht, von Taylan da. Interessant wird es dann nochmal, als die Richterin Taylan nach seinen Zukunftsplänen fragt. Sie will von ihm wissen, wie er sich denn eigentlich sein Leben so vorstellt, wenn er dann irgendwann aus dem Gefängnis rauskommt. Er antwortet erstmal darauf, naja, dass er dann ein ganz normales Leben führen will. Er sagt, ich will aus dieser Lage, in der ich gerade bin, raus. Und die Richterin, die fragt ihn dann, wie er sich das denn vorstellt, also wie er aus dieser Lage rauskommen will. Und weißt du, was er da antwortet, Anna? Nee, du weißt es nicht. Taylan sagt, ich hoffe, dass die Polizei jetzt endlich mal ihre Arbeit macht und Mansur Ismail verhaftet.
Ja, endlich. Das finde ich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen lustig, weil wäre das nicht der Moment, wo Taylan sich mit breiter Brust hinstellen könnte, sagen könnte, jetzt mache ich alles anders. Ich mache eine Banklehre, ziehe nach Niendorf, kaufe mir einen Labrador und lerne stricken oder so.
Das wäre auf jeden Fall schlau gewesen und auf jeden Fall auch der richtige Moment dafür. Aber das mit der Eigenverantwortung, merkt man schon, ist irgendwie nicht so richtig die Stärke von Thailand. Für ihn scheint wirklich die Polizei an allem schuld zu sein. Die Richterin fragt ihn dann auch nochmal, was er denn jetzt im Nachhinein eigentlich darüber denkt, dass er sich damals die Waffen besorgt hatte. Und darauf antwortet er, ja, also ich finde es schon auch falsch, mit der Waffe rumzulaufen, aber naja, ich war halt in der Lage und mein Leben war mir halt mehr wert. Für das Gericht gibt es dann auch nicht mehr besonders viel zu verhandeln und deswegen gibt es schon eine Woche später dann die Plädoyers. Als erstes plädiert wie immer der Staatsanwalt. Das Ganze ist am 24. September 2024. Er fängt damit an, was ich wirklich ganz witzig finde, dass er sagt, wir haben hier erstmal nur einen Vorgeschmack dessen bekommen, was sich hier mal eines Tages abspielen wird, wenn es um das Tötungsdelikt geht. Also damit meint er, wenn irgendwann vielleicht wirklich mal die Schützen vor Gericht sitzen sollten, die damals auf den Audi von Thailand gefeuert haben, die man aber ja bis heute nicht hat. Dann kommt der Staatsanwalt auf die Gefährdungslage von Thailand zu sprechen und auf Mansur Ismail. Auf dessen Abschussliste, wie er es nennt, soll Thailand seit Anfang 2022 gestanden haben. Der Staatsanwalt sagt, das sei auch dem LKA bekannt gewesen, und zwar seit August 2022, also schon ein halbes Jahr, ehe es dann zu der Schießerei in Tondorf kam. Dazu sagt der Staatsanwalt, dass sich Thailand im Angesicht dieser Bedrohung eine Waffe besorgt und die bei sich getragen hat, das sei menschlich auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Aber gerechtfertigt sei es natürlich nicht, denn er hätte ja auch zur Polizei gehen können. Stattdessen habe er die Sache in die eigene Hand genommen. Das Gewaltmonopol, das liegt aber nun mal beim Staat. Und der Entschluss von Thailand, sich selbst zu bewaffnen, der habe die Gefährlichkeit der Situation noch mal ganz erheblich erhöht. Der Staatsanwalt, der fordert deshalb für die Waffendelikte eine Haftstrafe für Thailand von 2 Jahren und 10 Monaten. Der Rechtsanwalt, der betont in seinem Plädoyer dann nochmal, dass Thailand sich ja bewaffnen musste, weil, wir haben es ja nun gesagt, nach seiner Überzeugung die Polizei nicht genug auf ihn aufgepasst hat. Und er stellt das Ganze als einen im Grunde minderschweren Fall des Waffenbesitzes dar. Und dann verkündet die Strafkammer ihr Urteil. Thailand kommt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz für 2 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Die Richterin, die rekonstruiert erstmal nochmal kurz, wie diese Nacht in Tondorf abgelaufen ist. Und dann kommt sie auch recht schnell, weil es einfach das Zentrale ist, zu der Bedrohung von Thailand durch Mansur Ismail zu sprechen. Dazu sagt sie, wir sehen diese Bedrohung durchaus. Sie hatten über 2 Jahre Todesangst. Das, Zitat der Richterin, muss ein Albtraum gewesen sein. Und die Richterin, die kritisiert dann tatsächlich auch die Polizei dafür, dass sie untätig geblieben ist. Sie sagt, es ist offensichtlich, dass die Polizei sich kein Bein ausgerissen hat, um sie zu schützen. Sie spricht sogar von einem Skandal, dass die Polizei seit diesem August, in dem offenbar bekannt wurde, dass Thailand auf der Todesliste von Mansur Ismail stand, nicht auf ihn zugegangen sei, um mal darüber zu sprechen, was man da denn jetzt tun könne. Selbst nach den Schüssen in Tondorf wurde Thailand laut der Richterin nur als Gefährder angesprochen und nicht als Gefährdeter. Und das, sagt sie, das wirft wirklich kein gutes Licht auf die Polizei. Aber, und jetzt kommt sie zum ganz großen Aber, sie sagt zu Thailand, ihr Bild, dass die Polizei eine Bringschuld hat, das ist aber falsch. Die Menschenwürde würde es zwar durchaus gebieten, auch Straftäter zu schützen, aber, sagt sie, es gibt auch eine Hohlschuld, also sprich eine Eigenverantwortung bei erwachsenen Menschen. Sie erinnert Thailand dann nochmal an diesen letzten Prozesstermin. Da hatte sie ihn ja gefragt, wie wollen Sie aus Ihrer Situation raus? Und das Einzige, was ihm da eingefallen war, war ja, naja, die Polizei soll jetzt mal endlich ihre Arbeit machen und Mansur Ismail fangen. Und darüber schüttelt die Richterin im Urteil wirklich auch nochmal den Kopf. Sie sagt, dass die Kammer das echt richtig befremdlich findet. Alles soll geliefert werden. Von ihm, also Thailand, habe es aber nicht mal ein Mindestmaß an Kooperation gegeben. Bei den Polizeiverhören, ich habe es gesagt, habe er nun immer gemauert. Die Richterin sagt zu ihm wörtlich, sie sind ein erwachsener Mann, zumindest auf dem Papier. Spätestens nach Tondorf wäre es angebracht gewesen, mal mit der Polizei zu sprechen. Das Mindeste wäre es laut der Richterin gewesen, dass Thailand mal zu seinem Anwalt gegangen wäre und da mit ihm über seine Situation gesprochen hätte. Die Richterin, das fand ich wirklich eine sehr interessante Stelle, die kommt dann auch noch auf die Familie von Thailand zu sprechen. Sie sagt zu ihm, Ihre Mutter, die arbeitet seit 30 Jahren im Kinderschutzhaus, also eine total engagierte Frau. Und ihre Schwester studiert sogar Jura und sie sind im Drogenhandel. Sie haben ihr Erwachsenenleben zum großen Teil schon in Haft verbracht und sie sagt zu ihm, also das mit der Resozialisierung, das hat bei ihnen ja nun offensichtlich so gar nicht geklappt.
Waren eigentlich Mutter und Schwester im Gericht?
Das kann ich dir nicht sagen. Wenn sie da waren, habe ich sie nicht erkannt. Ich habe halt hauptsächlich immer diese Männer gesehen, die ich schon beschrieben habe. Die Richterin kommt dann auch nochmal direkt auf Mansur Ismail zu sprechen. Sie sagt, es gebe in der Szene tatsächlich das Gerücht, dass Thailand zusammen mit einem Freund aus einem Bunker von Mansur Ismail Drogen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben soll. Sie sagt zu ihm, sie haben sich im Bereich des Drogenhandels nicht an die Regeln gehalten. Mansur Ismail, der ist nicht zimperlich. Der meinte und meint, dass sie deshalb sterben müssen und dass es Abstrafungsaktionen im organisierten Drogenhandel gebe, das weiß man, sagt sie zu Thailand. Aber er würde eben nichts Besseres zu tun haben, als sich selbst auf diese Weise in Gefahr zu bringen. Und die einzige Antwort, die ihm dann darauf eingefallen sei, die sei es halt gewesen, sich eine Waffe zu besorgen. Und jetzt, fragt sie ihn, jetzt wollen Sie eine Bewährungsstrafe, weil der Staat seine Schutzpflichten verletzt habe?
Eine rein rhetorische Frage.
Ja.
Also Eck, ich finde es schon wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie so ein Mann, die ganz harten Jungs, also die Drogenszene steht jetzt nicht unter Verdacht, eine besonders so Weicheisszene zu sein, wie so eine gesamte Szene vor einem Mann so das Zittern anfängt. Also wer einmal falsch abbiegt, wer sich einmal mit ihm falsch eingelassen hat, der landet auf Mansur Ismails Todesliste, der bewaffnet sich selbst, um sich selbst zu schützen. Also das finde ich schon krass und ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild von dem Mansur Ismail vor Augen. Den Fahndungsaufruf, den gibt es natürlich immer noch, den findet ihr im Netz. Wir haben ihn euch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr euch ihn mal anschauen wollt. Ecke, bevor du uns gleich erzählst, worum es in unserer neuen Folge geht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Mein Einsatz heißt der und darin erzählen freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen aus ihren Einsätzen. Und das ist immer wahnsinnig spannend. Was die erleben, hört ihr in dem Podcast und da geht es um skurrile Geschichten, wovon die jeden dritten Abend einen erleben und natürlich auch brenzliges, weil es da immer mal ziemlich massiv zur Sache geht. Also mein Einsatz heißt der Podcast, findet ihr in der ARD Audiothek und den Link dazu, den findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Und Elke, worum geht's bei uns in der nächsten Folge?
Wir sprechen nächstes Mal über eine Frau, die von Hamburg nach Syrien gegangen ist, um sich da bei dem sogenannten Islamischen Staat ein neues Leben aufzubauen. Sie ist dann nach Hamburg zurückgekehrt und ist hier als Terroristin auf der Anklagebank gelandet. Was bewegt junge Menschen aus Deutschland dazu, freiwillig in ein Kriegsgebiet zu gehen? Und warum landen diese Frauen, die in Syrien nur fürs Kochen und die Kinder da waren und selbst gar keine Waffen in die Hand genommen haben, dann nach der Rückkehr in Deutschland als Terroristinnen vor Gericht? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
Wir verabschieden uns von euch. Wir freuen uns auf in zwei Wochen. Und nicht vergessen, diesen Podcast gibt es immer zuerst in der ARD Audiothek. Der erscheint da zwei Wochen früher. Dort am besten abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Alle Folgen immer schon zwei Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.